Ladies and gentlemen, welcome to the country of scenic wilderness, cosmopolitan cities, and non-stop excitement. Welcome to the most beautiful country in the world. This is Canada. This is all you need to know. Welcome to the Canadastish podcast.
Da sind wir, erste Ausgabe des Canadastish Podcasts.
Juhu.
Müssen wir uns vorstellen?
Wäre besser.
Das ist Jenny. Jenny macht den Canadastish-Blog schon ein Weilchen, erzählt ganz viel über Kanada in ganz, ganz vielen Blogbeiträgen und hat wahrscheinlich jede Ecke Kanadas schon gesehen, oder?
Ich habe eine Menge Ecken von Kanada gesehen, noch nicht jede, aber ich war schon sehr, sehr häufig dort.
Ja, ich bin ihr Mann, ich mache sonst was mit Radio, so gesehen kommt hier das eine zum anderen und deswegen dieser Podcast. Das können wir gleich sagen, wir sind verheiratet, das wird sich an der einen oder anderen Stelle auch zeigen, in sehr viel Liebe, sehr viel Hingabe, auch dem einen oder anderen Zoff, wer weiß. Es ist so, sie hat so viel von Kanada gesehen, mir bringt sie jetzt so nach und nach die schönsten Ecken nahe. So gesehen kann ich bei einigen auch mitreden, vor allen Dingen über die Ecke Kanadas, über die wir heute sprechen, die Provinz nennt man es ja, oder?
Richtig,
ja,
die Provinz.
Wir haben Bundesländer, Kanada hat Provinzen. Es ist British Columbia, wir waren da, was haben wir alles gesehen?
Wir haben eine Menge gesehen. Wir sind von Vancouver nach Bella Coola gereist und haben das Hinterland gesehen. Bella Coola liegt im Norden und sind dann zurück über Vancouver Island. In viel zu kurzer Zeit. Wahrscheinlich hätte man dafür 3 Wochen gebraucht. Wir haben es in 12 Tagen gemacht.
Und damit haben wir trotzdem noch nicht alles von British Columbia gesehen.
Noch längst nicht.
Wir haben ja unseren Buddy hier aus Kanada, Doug, den habt ihr gerade eben am Anfang schon gehört. Das ist der, der sagt, this is the Canadastish Podcast. Der kann uns auch so ein paar Grunddaten geben jetzt über British Columbia.
British Columbia is the westernmost province of Canada, located between the Pacific Ocean and the Rocky Mountains. The untamed nature of the province speaks to the soul. The vast landscape inspires introspective personal journeys and unbridled adventures. The people connect explorers with unexpected moments that renew the human spirit. The city set on the doorstep of the wild make it easy to step further into nature and explore the endless possibilities of the outdoors. Stories of the ancient rainforests, colossal mountain peaks, and remote towns of British Columbia have been passed around campfires and bar stools for centuries. Listen to the wild within and gather the kindling to spark your next adventure.
Thank you, Duck. So, das ist British Columbia in wenigen Sekunden gewesen. Die Provinzhauptstadt ist Vancouver, wie wir Deutschen sagen. Der Kanadier sagt Vancouver. Soweit habe ich das schon gelernt. Eine wunderbare, eine pulsierende Stadt. Bisschen, ich war noch nie in San Francisco. Kann man das vergleichen? Weil das ist die gleiche Küste?
Ist die gleiche Küste. Ich glaube, Vancouver ist sehr schwer mit einer anderen Stadt zu vergleichen, dadurch, dass du die Berge und das Meer so eng beieinander hast. Ich glaube, das ist einmalig.
Und in Vancouver gibt es einen Park, der wirklich seinesgleichen sucht, größer als der Central Park in New York.
Ein bisschen.
Ja, und du siehst den Park vor Bäumen nicht.
Stimmt, 500.000 Bäume soll es da geben.
Und alte
sehr, sehr
Bäume,
groß.
Richtig alte Bäume.
Ja.
Aber einer war 1.000 Jahre alt, haben wir gesehen.
War der nicht 10.000 Jahre alt?
10.000 Jahre, er war ich auf jeden Fall nicht. Sehr, sehr, sehr alt.
Ja.
Und es gab den Mama-Baum, das war der Baum, der gespalten war und dann ist in ihm ein neuer Baum gewachsen.
Richtig.
Ja, einer von einer 500.000 unglaublichen Bäume im Stanley Park und du hast noch mehr Zahlen.
200 Kilometer Spazierwege gibt's dort. Wir haben ja nicht so viel geschafft, obwohl wir ja so eine süße Führerin hatten. Die hat uns durch den Stanley Park geführt und uns die Bedeutung des Parks und vor allen Dingen des Waldes für ihren Stamm erklärt.
Stanley Park, the village of Kwaikwai, is literally a gathering place for our indigenous peoples and has existed for thousands of years. When we introduce people to Stanley Park and we share the rich, long history, we also get to share how we relate to the forest. And I think what we achieve is we allow people to look at the forest in a new way. To grow up here in this region as an Indigenous person, we're taught that we are part of the land and the land is a part of us and that the land is sacred. Water is life.
Also auch hier selbst in Vancouver und im Stanley Park, immer ein Hauch von Geschichte, die Geschichte der First Nations, diese Totempfahle dort zu sehen, direkt vor der Skyline, wunderschön.
War schon sehr beeindruckend, ne? Ja.
Und wer vielleicht nicht die 200 Kilometer laufen möchte und vor allen Dingen ganz viel von Vancouver sehen möchte, der nimmt sich ein Fahrrad, die gibt's da an allen Ecken, genau, kannst du dir Fahrräder mieten und dann die Mauer entlang fahren, oder?
Ja, die sogenannte Seawall entlang fahren. Die führt halt auch einen großen Teil durch Stanley Park, das lohnt sich. Und ich glaube, ich habe gehört, zum Lunch sollte man unbedingt ins Teehaus gehen. Ist, glaube ich, ein bisschen teurer, aber soll sehr, sehr, sehr gut sein.
Auch mit schönem Blick und fast schon rüber nach Vancouver Island. Und damit kämen wir zu der gewaltig großen Insel. Als ich zum ersten Mal Vancouver Island gehört habe, habe ich gedacht, ja komm mal hier, so wie in Deutschland, vielleicht so groß wie Sylt oder Fehmarn. Nein, die ist riesengroß. Wir sind die von oben nach unten runtergefahren.
Ja, nicht ganz bis nach unten.
Nicht mal das, ne? Und allein das war eine Fahrt von 4-5 Stunden. Du hast sehr viel gesehen von der Insel. Für uns war es so eine Fahrt von oben nach unten. Mhm. Und ich glaube, man muss, wenn man drauf guckt, nach links, also das ist nie ohne Seife, auf den Westteil der Insel fahren.
Genau, also Tofino zum Beispiel ist ein sehr, sehr beliebter Surfort, auch ein Eckchen, wo es gerne mal stürmt. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein beliebter Surfort, weil es da sehr hohe Wellen gibt.
The water is cold, you've got to wear a wetsuit. The surfing is fantastic and the community of people there, unbelievable.
Aber es soll auch bei schlechtem Wetter, gibt's da die sogenannten Storm Watcher, die sich dann in ein schönes Hotel einbuchen, sich vors Fenster setzen mit einer Tasse Tee und den dunklen Wolken beim Vorbeiziehen zugucken. Soll sehr schön sein.
Und das ist längst nicht alles, was man da machen kann auf Vancouver Island. Es gibt Canusa, was machen die?
Ist ein Reiseveranstalter, ein Kanada-Experte sozusagen.
Und der hat auch einen Tipp.
Mein Name ist Michael Nowicki, ich bin Projektmanager Marketing bei Canusa Touristik in Hamburg und möchte euch heute von einem tollen und auch unerwarteten Teil meiner Reise durch British Columbia erzählen. Nach einigen Tagen im wirklich umwerfend schönen Vancouver bin ich mit dem Wasserflugzeug nach Victoria auf Vancouver Island geflogen, um von dort eine Whale-Watching-Tour zu machen. Wir sind bei Bombenwetter 3 Stunden lang mit dem Zodiac zwischen den Gulf Islands hindurch übers Wasser gedüst und hatten das Glück, verschiedene Gruppen von Schwertwalen beobachten zu können. Das war wirklich toll. Das eigentliche Highlight des Ausflugs war jedoch die Fährüberfahrt von Schwartz Bay auf Vancouver Island nach Tawassan auf dem Festland, denn eigentlich habe ich von der Überfahrt nichts Großes erwartet. Ich hatte jedoch das Glück, einen umwerfenden Sonnenuntergang bestaunen zu können. Die Fähre fuhr gemächlich zwischen den kleinen Inseln hindurch und am Heck flatterte die kanadische Flagge. Wenn ich an die Reise zurückdenke, da kommt mir immer dieses Bild als erstes in den Sinn.
Whale-Watching ja überhaupt ein Riesenthema rund um Vancouver Island. Wir haben auch Whale-Watching gemacht auf der Ostseite. Es ist unglaublich, was da kreucht und fleucht in diesem Ozean vor British Columbia und vor Vancouver Island. Wir waren in einem wunderschönen, kleinen, versteckten Ort, Telegraph Cove, kleine, bunte Holzhäuschen. Es muss irgendwas damit zu tun haben, dass da früher tatsächlich der Telegrafenverkehr zu Kriegszeiten von dort gesteuert wurde. Und wenn man davor so langläuft, dachte man immer, wenn du jetzt durch das Fenster guckst, da sitzt einer und schickt noch Morsezeichen, weiß ich nicht, nach Japan oder sonst
Also die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich jemand durchs Fenster gesehen hast, ist ja ziemlich groß. Ich glaube, die Hütchen werden vermietet. Die gehören zu dem sogenannten Telegraph Cove Resort, das Gordie Graham aufgebaut hat.
I'm always amazed at the different consequences and things that happened in my life that I ended up here. The funny thing was the idea that starting a resort would be a good semi-retirement job. Well, never worked this long and hard. We've rebuilt every house. We're just really proud and pleased to be part of this special place. I hope I'm the protector of Telegraph Cove. For now and many years to come.
Und das ist ihm gelungen. Sieht wunderbar, sieht wunderschön aus.
Total
und
süß.
Wir hätten am liebsten, wären wir gleich irgendwo eingezogen. Ne?
Genau.
Ja.
Also es gibt ja Cabins, wollte ich noch erzählen, dass die halt $230 kosten. Und man denkt so, oh, ist ja nicht so wenig. Aber können 10 Leute drin übernachten, kannst du mit der ganzen Familie. Also könnten wir mit der ganzen Familie kommen.
So groß ist sie noch nicht, aber wir arbeiten dran. Ja, also so gesehen ist das tatsächlich, kann man sich das leisten. Davor gibt's Whale Watching eben. Das ist ein silbernes Boot von Stubbs Whale Watching Tours. Die machen das seit 30 Jahren. Ja. Schon, ja, und finden immer wieder Wale. Seelöwen haben wir gesehen.
Also ich habe schon sehr, sehr viele Waltouren gemacht in meinem Leben, schon überall auf der Welt. Aber so viele Wale auf einem Haufen wie auf dieser Tour. Also ich meine, ich glaube nach 17 oder 20 haben wir aufgehört zu zählen. Die Robben, die waren ja eigentlich auch nicht zu zählen, so viele waren es. Es gab noch Adler hin, haben wir auch noch gesehen, ne? Und ja, ja, gab viel.
Aber auf
viel
Bäumen, nicht im Wasser. Nicht, dass Sie jetzt denken,
die Adler?
Vor Kanada tauchen Adler ab.
Man muss ja vielleicht sagen, dass die Landschaft wahnsinnig schön und beeindruckend war mit den kleinen Inseln, die in diesem Johnston Strait liegen.
Und die Berge im Hintergrund, im Nebel. Wunderschön. So, wo fahren wir jetzt hin?
Wir fahren in den Great Bear Rainforest.
Das ist ja schön in unserem Podcast. Man kann ja wirklich wie mit dem Finger über die Landkarte einfach sich aussuchen, wenn man hin möchte. Der ist sehr, sehr groß, dieser Great Bear Rainforest. Ich habe wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon gesehen. Es gibt noch einen anderen Teil, der sehr bemerkenswert ist, den man sich angucken sollte. Und keiner weiß das besser als John.
The Great Bear Rainforest is a massive area, which is some of the most pristine and largest pieces of wilderness left on the planet. It's really an all-encompassing experience of being somewhere that is untouched, unspoiled, and really has little to no humans at all.
John arbeitet in der Spirit Bear Lodge. Der Spirit Bear ist der sogenannte Geisterbär. Das ist ein
der nämlich nur nachts um 12 kommt oder mit einem weißen ja, so ungefähr Laken nicht mal dann über dem Fell durch den Wald streift. Oder warum ist ein Geisterbär ein Geisterbär?
Ein Geisterbär ist ein Geisterbär, weil er ein ist eigentlich ein Schwarzbär, ist aber weiß. Es ist kein Albino-Bär, sondern so, durch eine.
Was? Hätte ich jetzt gerade gefragt, ist das ein Albino-Bär?
Nee, ist kein Albino-Bär.
Ja, der Heino-Bär. Nee. Hat auch immer eine Sonnenbrille auf, wenn er durch den Great Bear Rainforest läuft. Entschuldigung, nee. Ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, also, ist nicht schlimm, das ist eine Genmutation. Biologisch kann ich dir das jetzt nicht so genau erklären. Ich habe nur noch mal nachgelesen, er ist auf jeden Fall kein Albino, sondern es ist eine Genmutation. Und es kommt wohl, wo auch immer man in diesem Great Bear Rainforest ist, zu so und so viel Prozent häufiger vor als woanders. Und die Spirit Bear Lodge, die hat einen Führer, Jack. Der weiß schon, wo man die findet.
What makes the spirit bear so special is that you just know it's a gift when you see it. You can see it in people's faces. I had a family once, we were just watching black bears in a river and then this white bear just comes wandering down and you turn around and the whole family are in tears. They had no idea they were going to see it. In the back of their mind, there's always that doubt that it even exists. You know what I mean? Because it's just like this makeshift thing that you see on TV or in pictures. It's just so special and I'm still in awe every day.
Tränen in den Augen, das kann man sich vorstellen, oder? Ich meine, ein Eisbär ist es nicht. Es ist ein weißer Bär, es ist der Geisterbär. Und die gibt's nur in British Columbia. Also vielleicht noch woanders, aber
nee,
da.
Nee, den gibt's nur in British Columbia.
Den gibt's tatsächlich nur in British Columbia.
Genau.
Guck mal.
Und ich habe den auch noch nie gesehen. Also ich meine, ich habe ja auch, musste ja, glaube ich, 25 Mal nach Kanada fahren, um einen wildlebenden Grizzly zu sehen. Deswegen versuche ich es mit dem Geisterbär vielleicht gar nicht erst. Aber wäre schon auch für mich ein Traum.
Du wirst auch Tränen in den Augen haben. Wie wahrscheinlich auch die First Nations. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wie die damals ja auch auf einen Geisterbär wahrscheinlich getroffen sind, wird wahrscheinlich eine ganz besondere Bedeutung haben, oder?
Ja, der ist, glaube ich, heilig oder auf jeden Fall hat er eine sehr, sehr große Bedeutung und spirituelle Bedeutung für die. Deswegen heißt er auch Spirit Bear.
Es gibt ja natürlich sehr, sehr viele verschiedene First Nation Nations, ich glaube, so nennen sie sich tatsächlich. Wir würden jetzt erstmal sagen, Stämme, ja. Mhm. Die ihre Tradition, Gott sei Dank, sehr hochhalten können und wollen wieder in Kanada. Mhm. Wieder eben, das war viele Jahre anders in dem Land. Ein sehr großer Stamm ist der Haida.
Richtig.
Weiß ich noch, in Vancouver haben wir ein Museum gesehen, ne, wo es da tatsächlich, die haben glaube ich auch das größte, längste Kriegskanu der Welt gebaut. Also sowas kann man da lernen. Und wer Haida hört, der muss immer auch gleich mal wissen, dass das tatsächlich ein First Nation Stamm ist.
Richtig. Der Guide hatte ja erzählt bei dieser Tour in Vancouver, dass ganz viele denken, Haider wären Künstler, weil so viele Kunstwerke in diesem Museum von den Haiders sind.
An jeder Ecke auch irgendwas kaufen kann, ne?
Genau.
Wo daneben steht, von Haider.
Genau.
Und denkt, ach, guck mal, ich habe hier ein schönes Werk, eine schöne Statue von Haider.
Ja.
Aber also, falls ihr das auch irgendwo seht, es ist tatsächlich, es kommt aus der Kultur der Haider.
Genau, und die leben, also da gibt's noch auf Haida Gwaii, das ist eine Insel, die liegt überhalb von Vancouver Island, ist, glaube ich, die Hälfte der Bevölkerung Haida. Und wir haben Kai getroffen, der auf Haida Gwaii groß geworden ist, aber weil das ja so isoliert und einsam liegt, hat er uns mal erklärt, wie das überhaupt ist, da groß zu werden.
Was sagt der Kai da über Haida?
Haida Gwaii is remote. I always joke around and say it's the price that you pay to live in paradise. Growing up on Haida Gwaii, you don't have swimming pools, you don't have an ice rink. I was fortunate enough to have lots of outlets like surfing and kayaking. Every adventure that you do opens the door for another adventure that you can do. Something about Haida Gwaii always like draws me back. The people, the community, and just like the lifestyle up here.
Ach so, vielleicht sollten wir noch sagen, dass Haida Gwaii auch den Gwaihanas Nationalpark hat, der aus 138 Inseln besteht und ich glaube, eine richtige Schönheit ist. Wir haben es da leider nicht hingeschafft und ich war da auch noch nie. Ich habe aber gelesen, dass der, obwohl er ein bisschen schwieriger zugänglich, ein wunderschönes Erlebnis sein soll.
Also, noch ein mega toller Insider-Tipp.
Müssen wir unbedingt auch hin.
Ja.
Also.
Ja, ich habe ja noch viel nachzuholen. Also, kommt auf die Bucketlist.
Auf jeden Fall.
So, nach Haida geht's weiter. Wir fahren nach Bella Coola. Da waren wir tatsächlich. Ein grünes Tal. Wir haben ja eben schon gelernt, es ist ein Ausläufer, dieses Rainforest. Mhm. Es ist tatsächlich Regenwald. Unser eins denkt erstmal an Brasilien natürlich, wenn man über Regenwald redet. Aber das ist auch Regenwald dort in Kanada, in British Columbia. Und wir waren mit Jeff unterwegs und, wir haben ihn gefragt, warum er immer wieder dort ins Bella Coola Valley kommt.
I find a special peace in Bella Coola. When I travel to the Bella Coola Valley, I feel a direct connection emotionally with the not just my spirituality, but at one with nature. Every experience, I've been here a few times. Every time I come here, no matter what time of year it is, it's special. I feel recharged and when I'm awakening inside.
Ich glaube, Jeff war ja schon zigmal da. Ich weiß gar nicht. Es klang auf jeden Fall.
Er fährt gerne mit dem Adventure Van.
Es
ist ein flatteriger Diesel, was es selten gibt dort drüben. Ja, man hört ihn schon von weitem kommen und er nennt seinen Touristenbus den Adventure Van und es ist immer ein Adventure mit ihm.
Ja, wir haben uns ja dann mit ihm ziemlich viel angeguckt und lange unterhalten und ich musste dann unbedingt von ihm wissen, was denn, also bevor wir losziehen und uns was angucken, was denn seine drei Highlights sind in Bella Coola.
My three favorite things in the valley is an estuary tour to include rivers and the ocean. It's part of the environment, it's really important. To definitely experience a Newhall cultural tour, whether it's the art gallery, the school, or the petroglyph tour, or even a drift down the river, that's really important. And for myself, I like to go into the hiking trails with my camera and explore on my own and try to find my own feeling of a sense of place.
Klingt toll und keiner kennt Bella Coola besser als Jeff, aber er hat tatsächlich die Grizzlybären vergessen.
Ja, ich verstehe ich auch nicht. Das Highlight überhaupt. Ich meine, it's the capital of grizzly bears.
Wobei, Jenny, du hast es ja eben schon gesagt, schon ganz oft da war und nie einen gesehen hat.
Ja.
Jetzt waren wir da und wir haben 1, 2, 3, nehmen wir das Kleine noch mit, 4, 5 Bären gesehen.
Genau.
Den ersten tatsächlich an der Straße, der irgendwie aus dem Gebüsch rauslugte.
Das war aber ein Schwarzbär.
Das war ein Schwarzbär, guck mal, ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Mhm. Und dann gibt's tatsächlich auch geführte Touren, haben wir auch gemacht, so auf so einem kleinen Schlauchbötchen, tuckert man so ganz
River
sanft.
Drift.
Ja, River Drift, Entschuldigung. Und da sind wir also gedriftet und auf einmal dann Mama Bär und Baby Bär irgendwo an der Seite. Und wir haben so ganz zufällig auch nochmal welche gefunden, von der Brücke runter.
Ja, weil es ist ja zu der Saison ziemlich einfach, die zu finden. Weil eben die Lachse wieder heimkehren, so zum Laichen und die Bären eigentlich nur mit offenem Mund im Wasser stehen müssen und die Lachse ihnen sozusagen ins Maul hüpfen.
Das ist so August, September vor allen Dingen. Ja, dann verstecken sie nicht im Wald, sondern kommen zum Wasser und warten.
Deswegen war es ein bisschen gruselig, fand ich, als er sagte, wir machen einen River Drift. Und bei dem Gedanken, dass die Bären also im Wasser stehen und die auf die Lachse warten, dachte ich, mein Gott, wenn ich mit so einem Schlauchboot da jetzt vorbei, also... Komisch, oder? Und du sagtest ja dann noch?
Ja, ich habe gesagt, ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn man beim Essen beguckt wird. Also gäbe es jetzt noch, sagen wir, eine Spezies über uns und die würden sich irgendwie bei McDonald's vor Drive-In-Stellung zugucken, wie wir, weiß ich nicht, Big Mac mit Pommes bestellen. Aber so ist das da und man kann die Bären sehen. So ein komisches Gefühl schwingt aber immer mit, weil man ja tatsächlich, wenn du wandern gehst, auch so durch den Wald, denkst, okay, in jeder Ecke könnte jetzt einer sein. Aber wenn man aufpasst und wenn man sich still verhält, muss man sich keine Sorgen machen.
Ich glaube ja, dass das den Reiz ausmacht. Also nicht, dass man jetzt unbedingt beim Wandern einem Grizzly begegnen möchte oder so einem Puma. Aber wenn man halt, wie wir das ja auch gemacht haben, durch den Regenwald spazieren geht und man sieht an den Bäumen zum Beispiel, wo sich die Bären gerieben haben, weil da deren Fell noch dran steckt oder deren Kratzspuren oder... Dann ist das schon so, als wäre da halt, also als findet da noch echtes Leben, also so Wildlife drin statt. Das hat man ja sonst nicht. So wie hier in einer Großstadt, wenn wir im Forstbotanischen Garten laufen gehen, dann müssen wir ja glücklich sein, wenn da so ein ausgesetzter Pfau mal entgegenkommt.
Immerhin. So, was es hier aber nicht gibt in den Parks, sind Cabins, dass du da also wirklich schon übernachten kannst, da an jeder Ecke. Wir waren bei Lennart, der hat eine ganze Cabin-Siedlung sich gebaut über die Jahre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hütten hat er gehabt. Wirklich wunderschön. Und der hat auch so ein paar Grizzly-Bear-Erfahrungen natürlich gemacht.
Ja, der hat uns ja erstmal erzählt, dass eigentlich jeden Abend bei uns ein Grizzly-Bear vorbeikommt. Also an der Hütte, während wir da geschlafen haben. Als der halt ja nachts immer angeblich um uns rumgerannt. Was ich jetzt auch nicht so toll fand von dem Gedanken her. Und als wir morgens um 4 die Fähre genommen haben, habe ich auch kurz gedacht, ist das noch nachts? Aber erstmal hat Lennart uns ja erzählt, was macht der Grizzly-Bear einfach da auf seinem Grundstück.
They're fine. We're good with them. We pick our apples and that, so they don't destroy our apple trees, because they just rake them down. They got into our grapes. I don't know if I showed you, but they tore all our grapevines down off the shop. That's right beside the back door of the house. So, and ate all the grapes. But we don't. You know, we're kind of friends with them. We don't have any issues with them, unless they're really bad, destroying stuff or hurting your animals or wrecking something bad, then it can be an issue. But for the most part, you just, you know, you kind of be bear aware and keep your fruit, you know, picked, you know, and stuff like that. They go in the garden and pluck carrots out of the garden. Sometimes I went out there one time and there was carrots all over the garden, and I asked my girlfriend, why'd you pick all those carrots and leave them all over the garden like that? And she says, well, I didn't pick the carrots. I says, well, you must have. Who else would do it? So I went out there and looked, and here's all these big grizzly bear paw prints. He'd been... The claws are perfect for picking those carrots out, eh?
Also war nicht die Freundin, es war der Grizzlybär und in gewisser Weise Hipster-Nahrung, oder? Also frischen Lachs, dazu Karotten und
Weintrauben,
Äpfel. Weintrauben.
Also ja. Gesunde Ernährung für
der
den Winterschlaf
Grizzly
des Bären.
Ist ein Hipster. Wir haben das Bella Coola Valley verlassen und sind über eine Straße gefahren, die ihresgleichen sucht. Ich glaube, das ist eine der abenteuerlichsten Straßen, die die Welt zu bieten hat. Also man fährt den Highway, alles asphaltiert, wunderbar. Auf einmal Asphalt zu Ende, es wird schotterig, es geht Serpentinen hinauf. Relativ breit die Straßen, aber rechts und links nichts befestigt. Es geht, glaube ich, 1500 Meter nach oben. Mhm. Höhenmeter überwindet man über 20, 30, 40 Kilometer, ich weiß es gar nicht. Dauert relativ lange, ich war sehr aufgeregt, hatte sehr
spitzige
Hände.
Ich war auch total aufgeregt, aber was ich ja viel schlimmer fand, ist, dass du diese Wahnsinnsaussicht überhaupt nicht sehen konntest, weil du dich die ganze Zeit auf die Straße konzentrieren musstest. Und ich mit meiner Höhenangst, habe mich festgehalten an der Tür und am Sitz und habe dann trotzdem irgendwie versucht, die Aussicht zu genießen, die echt der Hammer war.
Dann kamen wir an tatsächlich im Winter auf einmal. Wir sind im Sommer gestartet, oben lag Schnee, sind bis Nimpo Lake gefahren und da haben wir uns diese Straße nochmal erklären lassen.
It's an adventurous hill. Some people find it fairly steep. It's a gravel surface. Beautiful, beautiful scenery on the way down there. You go from 5,500 feet to sea level in about 11 kilometers. It's a fairly steep road with some steep switchbacks, but it's a very safe road to travel. And the destination on both ends, the Chilcotin and the Bella Coola Valley, are well worth the trip.
Don, vom Retreat Wilderness in der war ja auch echt süß, ne? Also,
ja, aber süß, der hat seine Frau hat gekocht für uns abends.
Genau, Lee, seine Frau hat für uns gekocht, sein Kaffee. Aber
die Aussicht großartig, direkt am See, direkt bei diesem Dimpoleg, auch da lag so ein bisschen Nebel drüber, genau. Wir hatten ein bisschen Schnee. Kann sich vorstellen, dass das zu jeder Jahreszeit da wunderschön ist.
Also ich finde auch, dass die Zimmerchen echt ganz süß sind mit dem Kamin. Das passte ja gut zum Schnee, das war so cozy und warm.
Ja, das, es war aber ein Gaskamin. Also das ist, man musste kein Feuer anlegen. Aber, man konnte einen Schalter umdrehen. Das finde ich sehr angenehm. Ja,
es war trotzdem muckelig warm.
Der Mann muss eigentlich ein Feuer anmachen können. Es ist mir im Bella Coola Valley im Cabin nicht gelungen, aber mit Gas war toll. Einfach Knopf an, es wurde warm und es sah wie ein brennender Kamin aus.
Aber vielleicht sollte man erzählen, dass man gerade im Nimpo Lake, das ist ja, glaube ich, eine der führenden Städte für Bush-Piloten. Also zumindest wohnt ja bei Don
nebenan. Also Stadt ist ein großes Wort, wenn ich mal ganz kurz.
Bitte?
Stadt ist ein großes Wort, wenn ich mal ganz kurz dazwischen gehe. Es ist keine Stadt, es sind, glaube ich, 4, 5, 6, 7 Häuser. Aber es ist tatsächlich ja die Zentrale für alle, die genau. In die Luft gehen wollen, sich das von oben anzugucken.
Ich glaube, Nimpo Lake war früher zumindest sehr, sehr beliebt unter Anglern, die da hingeflogen sind aus, weiß ich nicht, allen Herren Ländern, mit ihrem Wasserflugzeug gelandet sind, um halt dort irgendwo angeln zu gehen. Aber jetzt kann man noch losfliegen mit Duncan, der wohnt ja, glaube ich, nebenan von Don, weil sehr beliebt ist das Flightseeing. Die Coastal Mountains von oben mit ihren Gletschern und Gletscherseen sind der Hammer. Leider hatten wir ja schlechtes Wetter, wie gesagt, Schnee und du konntest nicht fliegen.
Luke ist ausgefallen, ich habe es nicht gesehen, aber du hast mir vorher erzählt und man sieht es auch auf der Karte so ein bisschen, wie viel unwegsames, unbewohntes Gelände es da oben gibt und dass man natürlich nur von oben sehen kann und das muss traumhaft sein.
Es ist wirklich auch so, wie die Familie bei dem Geisterbär die Tränen in den Augen gekriegt hat, fand ich, dass es da oben so schön ist, dass man feststellt, wie wahnsinnig
wunderschön der Planet ist. Schön,
ja, dieser Planet.
Und vor allen Dingen in British Columbia.
Ja.
Ja. Falls ihr diese Reise machen könnt, gerne Fotos schicken. Ich würde mich persönlich darüber freuen. Wir sind dann weitergefahren, langen Highway, teilweise auch unbefestigt, teilweise wieder befestigt, lange nichts gesehen an Einwohnern, an Menschen, dann mal wieder ein kleiner Ort, dann wieder ein River. Wir sind bei Bernward und Gisela gewesen, auch mal ein Kern. Wie hieß der See nochmal?
Clearwater Lake.
Clearwater, genau. Die sind vor 25 Jahren aus Bonn gekommen, sind da seit 25 Jahren in der Einöde, haben sich da was aufgebaut, da kann man auch wohnen. Und wenn ihr mit Bernward und Gisela...
Wenn man nicht Brad Pitt ist.
Stimmt, Brad Pitt war auch schon mal da.
Also beziehungsweise Brad Pitts Double hat bei Gisela gegessen.
Ja, weil Brad Pitt selber ist im Luxuswohnwagen geblieben.
Genau, der wollte, der durfte dort nicht schlafen.
Aus versicherungstechnischen Gründen.
Aus Versicherung.
Aber der Regisseur von 7 Jahre in Tibet, das wurde nämlich dort gedreht, haben wir gelernt, der Regisseur Jean-Jacques Arnaud, der hat bei Bernward und Gisela geschlafen.
Also nicht nur das, der hat sich abends auch an deren Kühlschrank bedient.
Ja, da kann ja auch jeder offen hin. Ja, also wenn ihr hingeht, nehmt die Jean-Jacques Arnaud Suite. So, kommen wir zu Echo Valley schon?
Wir kommen schon zu Echo Valley.
Ja. Macht einen Abstecher zum Farewell Canyon. Auch das hat man noch nicht gesehen. Da muss man mal so runter, 20 Minuten fahren.
Wahnsinn.
Türkisfarbenes Wasser zwischen wirklich so, ja.
Desertartig, also wüstenmäßig sah es aus.
Und dann kommt man irgendwann zur Echo Valley Ranch. Eine Ranch auch wirklich im Nichts. Man fährt auch da wieder über Schotterpisten. Und dann erhebt sich weite grüne Landschaft und so ein paar Häuser und das ist die Ranch.
Und ein paar Pferdchen und Schweine und Truthähne. Und ja, genau. Und wie so eine Working Ranch, wie das so genau funktioniert, hat uns Maria mal erklärt, was für eine Art Urlaub man da eigentlich macht.
Ranch life here means that you probably throughout a day go horse riding, maybe go fly fishing with Dale or someone else would teach you fly fishing where we do catch and release. And also have a spa treatment, have a good workout with your body and get a good decent Thai massage.
Man hört eigentlich gar nicht, dass sie aus Dänemark kommt, oder? Maria kommt eigentlich aus Dänemark, macht jetzt Guest Relations dort in diesem Echo Valley, das ein Privatprojekt ist. Das haben zwei Menschen aufgebaut. Oder lass Maria sagen, wie das entstanden ist.
Norman Dove and his wife Nan Dove bought this place 27 years ago. They were out here by incident and heard of it, that it was up for sale, and went out, looked at it, and decided that they wanted to buy it. It involved a little, and Norm is an engineer, so he decided to build up lots more accommodation, and suddenly they had a guest ranch with spa and horses and lots of different activities.
Also diese Mischung, ne? Diese Blockhütte mit plötzlich diese Teildächer.
Ja.
Die im Nix war irgendwie eigenartig, oder nicht?
Das war sehr eigenartig. Haben sich tatsächlich so Teilhäuser da auch hingebaut. Andere waren wieder die Original-Ranch-Häuser, aber da hattest du dann im Zimmer auch so einen Eisbären, aber im Thai-Style an die Wand gemalt. Das ist eigen, sagen wir mal so.
Ja, das ist besonders. Also sie hat ja dieses eine Gebäude, hat ja der Royal Architect of Thailand, so wie sie es immer genannt haben, ja gebaut. Das war auch sehr hübsch, fand ich. Ich fand im Spa gibt's natürlich Thai-Massagen, was natürlich super, super, super ist. Aber diese Mischung aus Pferde an der Wand gemalt und davor steht so ein Buddha und daneben so eine Lotusblume und dann daneben so ein Lasso ist ja irgendwie.
Kann man, muss man mögen, kann man aber genau, mögen, können wir sagen.
Nach ja, den Tagen kann man dort. Auf jeden
das war
Fall
sehr, 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 sehr schön. Ich bin auch zum ersten Mal seit, glaube ich, 40 Jahren geritten. Auch da wird man sehr freundlich auf das Pferd gehoben, fast schon. Das war ein sehr schöner Reiterausflug.
Ja,
also, als Cowboy wieder von dieser Ranch.
Ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu wissen. Man muss eigentlich nicht reiten können oder man muss jetzt nicht mega sportlich sein, um auf so einen Pferdeausflug zu machen. Ich glaube, die haben für Könner und für Anfänger alles in ihrem Programm.
Obwohl ich kurz über ein Jahresabo der Conny nachgedacht habe, oder war es die Wendy? Jetzt nach dieser Erfahrung. Also Echo Valley Ranch, auch gerne mal googeln auf kanadastisch.de, wird es da auch was drüber zu lesen geben und noch mehr Bilder. Und wir sind fast am Ende unserer kleinen Rundreise. Was haben wir denn noch so?
Also man darf natürlich irgendwie so einen Geheimtipp nicht vergessen, finde ich. Das ist die Sunshine Coast.
Die bei Vancouver liegt. Man fährt mit der Fähre, glaube ich, 40 Minuten,
genau.
Mehr nicht. Und dann gibt's was zu sehen.
Die Sunshine Coast ist halt Meer und wieder die Coast Mountains, die da direkt reinfallen. Ist wunderschön, sehr sonnig natürlich, deswegen heißt sie so. Also ist ein Paddlerparadies. Wer gerne mit dem Kajak paddelt, kann dies ausgiebig tun. Aber Egel hat uns ja noch erzählt, was man da sonst...
Der heißt so, oder?
Bitte?
Der heißt so.
Ja.
Ja, gut, dann hier, Egel. Hi, Cherry.
My name is Egel Waltz. I am the co-founder and architect of the Sunshine Coast Trail, which is Canada's longest hut-to-hut hiking trail at 180 kilometers. There are a large percentage of people who prefer to have things just calm and to be able to stand somewhere and listen and just to hear what sounds there are, what sights there are. We've stuck to that. We knew that we wouldn't know what it was going to look like in the end. We didn't know that we were going to be Canada's longest hut-to-hut hiking trail.
Ja, und von Hütte zu Hütte, 180 Kilometer lang, ist ja nicht so unser Ding, ne?
Ja, ich fand schon von Hütte zu Hütte 180 Kilometer mit dem Auto immer sehr, sehr anstrengend, aber sehr schön. Es sind weite Wege in Kanada.
Genau, aber Egel hat ja auch erzählt, dass man also Tagestrips machen kann. Man kann also einfach irgendwo, wo es schön ist, loslaufen. Und die haben ja diesen Wanderweg so gestaltet, dass der auch sehr familienfreundlich ist. Was ich ja ganz gut finde. Also, dass man ja einfach nur so mit seinen Kindern mal hochwandern kann, die Aussicht genießen kann. Das finde ich schon ziemlich toll. Aber auch, und das hat er ja auch erzählt, dass wer gerne wandert und ausgiebig wandert, da absolut auch gut bedient ist. Ich
also
finde,
von
das
bis.
Ist ein, was ja ich mir schon überlegt habe, dass wir, wenn wir da mal wieder sind,
wir sicher nicht wandern gehen.
Warum nicht?
Das war's für heute.
Wieso?
Das war's für heute. Mehr über British Columbia natürlich auf kanadastisch.de.
Yep.
Was machen wir nächstes Mal?
Eine andere Provinz.
Das ist eine gute Idee. Ja. Ich fände Ontario ganz schön.
Ja, Ontario.
Neufundland vielleicht?
Ja.
Ja. Quebec?
Ja.
Nova Scotia?
Ja.
Ja.
Sind wir dabei.
Mein Gott, wir haben noch so viel zu bereden.
Oh Gott.
Ja, danke, dass ihr bisher durchgehalten habt. Und wir sagen Howdy und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Oder wie sagt der Kanadier?
Ey.
See you later.
Alligator.
Thanks for listening to the Kanadastish podcast. Stay tuned and stoked, and visit our website, www.kanadastish.de.